Der Ehebruch und die Untreue ist eine Tatsache. Egal wie man sie bewertet, egal wer sie sanktioniert, sie findet statt und sie hat immer stattgefunden. Und das kann ich Ihnen garantieren. Und die Menschen, die diese Untreue begehen, die ich begegne, also die sie mit mir begehen oder mit meiner Hilfe oder unter Benutzung von meiner Person, die kommen aus allen möglichen sozialen Schichten.
Ich habe in einem Roman von Pascal Mercier gelesen, Das Gewicht der Worte heißt der Roman, Intimität ist unteilbar. Und das fand ich einen guten Satz, weil ich glaube, deshalb ist es so verletzend, wenn Ehebruch geschieht, auch heute.
Andererseits gibt es aber in der modernen Zeit ja immer mehr Überlegungen, dass es auch alternative Modelle auch in unserer Gesellschaft geben kann. Also das Thema der Polyamorie, also Menschen, die mehrere Menschen lieben und es ganz offen leben, sich also gerade nicht hintergehen und anlügen, sondern ganz transparent mit anderen zusammen daran arbeiten, auch mit der aufkommenden Eifersucht konstruktiv umzugehen und offen und ehrlich Liebesbeziehungen, die halt parallel laufen, zu gestalten. Das ist ja ein sehr fortschrittliches Konzept.
Du sollst nicht, wie die 10 Gebote unser Leben bestimmen. Ein Bremen 2 Podcast.
Hallo, mein Name ist Jens Becker und ich führe euch durch diesen Podcast. Zusammen mit der Kriminalpsychologin Lydia Bennecke und der Theologin Margot Käßmann hinterfrage ich die 10 Gebote. In jeder neuen Folge ein anderes. Was ist der Sinn der Gebote? Was sagen sie uns heute noch und was macht es mit Menschen, wenn sie diese übertreten? Heute schauen wir uns das 6. Gebot genauer an und das heißt, du sollst nicht Ehe brechen. In jeder Folge hört ihr außerdem ein kleines Mini-Hörspiel, das einen historischen Fall beleuchtet oder, wie in der heutigen Episode, einen berühmten Roman aufgreift.
So, das ist jetzt die Anfahrt zu Frau Käßmann auf Usedom.
Mit der Missachtung dieses Gebots kennen sich ja viele Leute aus, auch wenn sie es sich vielleicht nicht eingestehen wollen. Und naja, ich gehöre auch dazu. Ich war fast 20 Jahre verheiratet, als ich eine Affäre begonnen habe, mich verliebte, auch zurückgeliebt wurde und mich schließlich trennte von meiner ersten Ehefrau. Ich schäme mich nicht dafür, aber es fühlt sich schon wie eine Niederlage an, dass wir es nicht geschafft haben, bis dass der Tod uns scheidet. Meine Untreue damals hatte ihre Gründe, Abgründe. Und die Trennung, die Scheidung war im Nachhinein ein richtiger Lebensschritt. Immerhin ist meine damalige Affäre meine jetzige Frau. Das alles geht mir durch den Kopf, während ich durch den Ostseesand stapfe. Hier, auf Usedom, wohnt die Theologin Margot Käßmann. Ich will mit ihr über das 6. Gebot reden und dann in den kommenden Folgen dieses Podcasts auch über die anderen Gebote.
Ah, Frau Käßmann, hallo, ich bin richtig, ich freue mich. Ja, danke. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Hallo.
Hallo, Frau Käßmann. Wir reden heute über das 6. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Ist das noch eigentlich zeitgemäß, also dass wir dieses Ehemodell oder dieses Beziehungsmodell heute noch hochhalten?
Also erstmal ist es was Wunderbares, wenn eine Ehe ein Leben lang hält. Und ich muss sagen, ich habe als Landesbischöfin in 11 Jahren vielen, vielen Paaren eine Urkunde überreicht zur eisernen oder zur diamantenen Hochzeit. Und das waren Paare, die nicht gesagt haben, es war alles immer rosa, sondern die gesagt haben, es war nicht so einfach immer, aber irgendwie rührt einen das an. Wenn du weißt, ein Paar hat das tatsächlich durchgestanden und ich traue ja auch immer wieder Paare. Und wenn die zu mir kämen und sagen würden, also für so die nächsten 10 Jahre fänden wir es ganz schön, verheiratet zu sein, das fände ich merkwürdig. Aber der Mensch scheitert. Nicht nur an diesem Gebot, ja auch an anderen. Und meine beste Freundin ist Familientherapeutin und die sagt, sie findet die 10 Gebote ja so gut, weil sie schon vorwegnehmen, dass der Mensch zu alledem fähig ist. Er wird aufgefordert, es nicht zu tun, aber das heißt ja, wir wissen, wie der Mensch ist und dass der Mensch verführbar ist. Das wissen wir seit Adam und Eva. Ich bin froh, dass heute es Scheidungen gibt und Menschen als Geschiedene und Kinder von Geschiedenen nicht mehr diskriminiert werden. Ich bin ja selbst geschieden und es war für mich ein ganz schwerer Schritt, muss ich sagen, diesen Weg zu gehen, weil ich mir auch vorgestellt habe, dass mein Mann und ich unser Leben lang zusammenbleiben, Kinder haben und Enkel. Und es ist eine schöne Lebensform. eine Ehe kann tatsächlich auseinandergehen, weil Menschen dann sagen, nach, bei uns waren es 26 Jahren, wir sind nicht mehr wirklich glücklich miteinander und wir wachsen nicht mehr aneinander. Und dann kann man zusammen sagen, komm, lass uns getrennte Wege gehen. Das ist ja gut und positiv, aber ich würde trotzdem sagen, es ist ein gutes Gebot, weil der Vertrauensbruch durch die Sexualität mit jemand anderem heftig ist. Ich habe in einem Roman von Pascal Mercier gelesen, Das Gewicht der Worte heißt der Roman, Intimität ist unteilbar. Und das fand ich einen guten Satz, weil ich glaube, deshalb ist es so verletzend, wenn Ehebruch geschieht, auch heute.
Können Sie sich trotzdem vorstellen, dass man sich für andere Rollenmodelle entscheidet? Also ich denke jetzt zum Beispiel an polyamore Beziehungen. Drei Menschen leben zusammen oder vier oder fünf.
Persönlich kann ich mir polyamoröse Beziehungen nicht vorstellen, muss ich sagen, weil ich finde, dass die Intimität zwischen zwei Partnern wirklich exklusiv ist. Für mich, bin ja von der alten Schule, ja, aber mein Partner und ich sind jetzt über 7 Jahre zusammen und für uns ist die Frage, warum sollten wir heiraten? Ich finde es gut, wenn ein junges Paar heiratet. Das finde ich wirklich gut, weil sie das Leben miteinander planen. Wir haben beide 4 Kinder, wir haben beide Enkel und sind uns zugeneigt in ganz großer Klarheit und ganz großem Vertrauen. Aber dafür brauchen wir keine standesamtliche Bescheinigung. Also das ist ja auch noch eine Frage, was heißt Ehe? Ist Ehe was, was vom Recht bestimmt ist? Oder was zwei Menschen sich versprechen und vielleicht auch durch Gott segnen lassen im Gottesdienst?
Das ist ja interessant. Das heißt, Sie haben gar kein Bedürfnis, Ihre jetzige Beziehung durch eine Ehe auf diese Stufe zu stellen, die die Gesellschaft der Ehe gibt, sozusagen. Das überrascht mich jetzt.
Für mich war die Scheidung so ein bitterer Prozess, bei dem dann auch noch ganz viele Leute öffentlich mitgeredet haben, die ganz genau wussten, dass es da ein Schuldprinzip gab und geurteilt haben. Ich muss sagen, das hat mich so verletzt, dass ich gesagt habe, das möchte ich nie wieder erleben, dass andere Menschen meine persönlichste Beziehung derart beurteilen oder auch verurteilen. Und ich brauche kein staatliches Recht und auch keine staatliche Absicherung für meine Beziehung. Wenn ich jetzt jung wäre und eine Familie gründen, ein Haus bauen, Kinder kriegen, wäre das was völlig anderes.
Absicherung von Beziehungen. Kann man eine Beziehung absichern? Gegen Wind, Sturm, Hagel, Feuersbrünste? Sozusagen eine Elementarversicherung gegen den Verlust der Liebe? Johann Wolfgang Goethe hat mit 60 Jahren einen Schlüsselroman dazu geschrieben, die Wahlverwandtschaften. Er handelt vom Kampf der Tugend mit der Sehnsucht, von der Treue mit der Unvernunft. Ein Thema der aufkommenden Romantik. Bis ins 19. Jahrhundert war die Ehe ja ein Geschäft, eine Zweckbeziehung. Es ging überhaupt nicht um die Liebe. Und plötzlich wagte man, von der Liebe zu träumen. Ich bin mal so frech, den Roman in die Gegenwart zu versetzen und ihn zu verwandeln in einen Kurzfilm für den Kopf.
Wir haben es gleich geschafft.
Ja, das sehe ich selber.
Charlotte und Eduard sind seit 4 Jahren verheiratet. Sie werten ihren Alltag durch Kurztrips zu besonderen Zielen auf, die immer Charlotte aussucht. Diesen Herbst eine einsame Almhütte zu buchen, war aber sicher nicht ihre beste Idee.
Geschafft.
Boah, Eddie, das ist ja so romantisch.
Ich sehe nichts. Meine Brille ist beschlagen und meine Nase ist erfroren. Und die Finger auch.
Ach komm, wir machen Feuer, trinken Glühwein. Und dann lauschen wir ganz gemütlich dem Gewitter draußen, ja?
Ja.
Wenig später hocken Eduard und Charlotte vor dem Kamin und wärmen sich auf. Sie starren ins Feuer und hängen ihren Gedanken nach.
Was mache ich bloß auf diesem fucking Berg? Ich hasse diese Natur.
Ich rede mit ihm wie mit einem Kleinkind.
Das blöde Rumgelatsche im Regen. Diese ganze Scheiße hier.
Als wäre ich für ihn verantwortlich.
Alles riecht muffig und feucht. Kein gutes Klo, kein Strom, kein Netz.
Dabei will ich doch mal in den Arm genommen werden. Ist das schon zu viel verlangt?
Ist das Harmoniesucht, dass ich einfach alles mitmache?
Der Besuch kommt unerwartet.
Oh, hey.
Was machen Sie hier?
Gegenfrage. Und Sie?
Ja?
Ich habe die Hütte gebucht. Von heute bis Montag.
Tja, wir auch. So ein Zufall.
Ich glaube ja nicht an Zufälle. Dann rücken wir eben zusammen. Ich bin Charlotte. Oder Lotte.
Der hat aber blaue Augen. Unglaublich.
Ja. Ich bin Otto.
Ja, die sind echt meine blauen Augen. Und sie sehen gerade eine schöne Frau.
Und ich bin Eduard.
Der Typ glotzt so komisch. Gefällt mir gar nicht.
Tja, na dann. Kann ich da vielleicht neben dem Kamin pennen? Ihr habt ja sicher schon die Betten okkupiert.
Klar, wenn es okay für dich ist.
Ja, 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 ist es.
Und was machst du hier, Otto?
Härtetest. Meine Grenzen finden.
Ah, aufregend. Wir entspannen. Wandern durch die Berge und so. Hm.
Das war Lottes Idee.
Moment mal.
Was ist denn?
Da war doch ein Schrei. Habt ihr den nicht gehört?
Nee.
Nein.
Ich sehe mal lieber nach. Kommst du mit, Eduard?
Nö. Ich habe ja nichts gehört.
Otto nimmt die Stabtaschenlampe, taucht ein in die Dunkelheit und kehrt 5 Minuten später wieder. Mit einer erschöpften Frau in den Armen.
Oh mein Gott.
Wer ist denn das?
Keine Ahnung. Mach mal Platz da.
Was ist mit ihr?
Das ist doch...
Nur entkräftet.
Kann nicht sein.
Reibt ihr fest die Hände. Ich gebe ihr mal eine Banane und etwas Traubenzucker. Das hilft immer sehr schnell.
Woher weißt du das alles?
Das ist mein Job. Ich bin Arzt. Militärarzt.
Oh, nice.
Wenig später kommt die Frau, die Ottilie heißt, wieder zu Kräften. Sie starrt ihre Retter an. Eduard etwas länger als nötig.
Da war dieses tolle Abendlicht hinterm Berg. Ich wollte nur ein Foto machen und bin zur Kante gegangen. Plötzlich brach der Boden ab. Einfach so. Ich bin abgestürzt und hart aufgeschlagen. Dann wurde es dunkel um mich und ich dachte schon, das war's.
Zum Glück hat Otto dich gehört.
Danke, Otto.
Ja, halb so wild.
Danke euch allen.
Du hast einen Schutzengel. Das Leben hat wohl noch was mit dir vor.
Vielleicht nimmt das Leben jetzt auch einen Abzweig.
Sie trinken Tee und dann trinken sie Tee mit Rum und dann trinken sie den Rest Rum ohne Tee. Gegen Mitternacht teilt Otto seinen Joint mit Charlotte, draußen im Windschatten hinter der Hütte. Sie wollen das Unwetter spüren, aber nur so ein bisschen.
Wow, wow, der zieht aber...
Ja. Hab ich vom Auslandseinsatz. Kleines Souvenir.
Zeigst du mir mal deine Hände?
Wieso?
Ich mag Hände. Die verraten sehr viel über die Persönlichkeit.
Ach so, echt?
Mhm.
Na hier. Und?
Also, sie sind überraschend sanft. Fürsorglich. Aber du kannst auch zupacken. Und du trägst keinen Ring.
Dafür hast du eiskalte Hände.
Oh, ich bin immer etwas verfroren.
Na, dann gib sie mal her. Komm, schon gut, keine Scheu. Besser so?
Ich spüre dein Herz klopfen.
Lauter.
Otto? Wir sollten jetzt keine Dummheiten. Wir sollten nicht.
Du hast mich gleich erkannt, oder?
Natürlich. Du warst ja auch die Schönste in der Klasse. Immer.
Und du warst zu schüchtern, mich anzusprechen. Hast immer nur still geguckt, nie was gesagt.
Naja, ich wollte mir keinen Korb von dir abholen.
Und wenn ich dir gar keinen Korb gegeben hätte?
Echt nicht? Wow. Naja, zu spät.
Bist du glücklich mit Lotte?
Du bist auch immer noch so direkt.
Bin ich. Aber ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen.
Ach, schon gut. Wir sind zufrieden.
Zufrieden? Das klingt ja wie eine 3+.
Ja, was soll ich sagen? Wir sind jetzt 7 Jahre zusammen. Sind beruflich zu eingespannt.
Was macht ihr denn so?
Lotte ist Grundschullehrerin und ich bin Pfarrer. Also eigentlich noch Vikar. Zwischen uns. Naja. Tja.
Also ich bin frei. Wenn du mal einen Ausflug machen willst, oder auch mehr, dann frag mich.
Wie bitte?
Du hast mich schon verstanden.
Warum muss man sich eigentlich an eine Person binden? Und dann gleich für das ganze Leben?
Ist Lotte nur ein Ersatz für Ottilie? Die für mich immer unerreichbar war?
Beim Gedanken an Ottilie schmiegt sich Eduard rücklings an Charlotte an. Sie stellt sich vor, er wäre Otto. Und so nimmt die Nacht ihren Lauf. Sie schlafen miteinander und sind in Gedanken dabei woanders.
Hey, guten Morgen.
Morgen. Und? Gut geschlafen?
Ja. Oder, ja. Hör mal, Otto, was da gestern passiert ist, das sollte bitte unter uns bleiben. Ich will Eduard nicht verletzen.
Ja, natürlich. Wenn du meinst.
Morgen. Lotte, kann ich dich mal kurz sprechen?
Klar.
Du, ich hab nachgedacht. Hm? Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen, aber ich brauche mal eine kleine Auszeit. Ich will mir klar darüber werden, ob sich das noch richtig anfühlt. Mit uns.
Charlotte starrt Eduard stumm an. Gedanken kreisen in ihrem Kopf. Dann läuft sie einfach los in den Nebel hinein. Sie verschwindet.
Tja, die Entdeckung der Liebe in der Romantik. Was auf den ersten Blick aussieht wie eine sexuelle Revolution, wie ein Befreiungsschlag für die Liebe, das hat eben auch seine Schattenseiten. Und die können verstörend oder sogar zerstörend sein. Eine, die sich auskennt mit den Abgründen der Liebe, mit der Untreue in der Partnerschaft und mit geheimen sexuellen Sehnsüchten, ist Salome Balthus. Sie hat Philosophie studiert, schreibt Zeitungskolumnen und arbeitet als Escort-Dame im High-Class-Bereich. Wir sind verabredet in einem der teuersten Hotels Berlins, direkt am Brandenburger Tor. Und ich gestehe, ich bin durchaus aufgeregt, sie kennenzulernen. Wie ist eine Frau drauf, die man für ein Date buchen kann und die für ein 2-Stunden-Treffen eine 4-stellige Summe aufruft? Weil mich der Klavierhintergrund nervt und der Springbrunnen, weil es mir in der Hotellobby überhaupt viel zu öffentlich ist für unser sehr persönliches Gespräch, verlege ich das Treffen in die Akademie der Künste. Hier haben wir hoffentlich mehr Ruhe. Mein Handy vibriert. Salome schickt eine SMS, sie kommt ein wenig zu spät. Am Ende warte ich eine ganze Stunde auf sie. Dann sehe ich durch die Glasfront, wie sie ihr Fahrrad anschließt. Was mir gleich auffällt, ihre gletscherblauen Augen, vom Fahrradfahren verschwitzte Haare. Sie wirkt gehetzt, als wir uns begrüßen.
Sehr gemütlich hier.
Naja, vorhin waren da hinten noch welche, die haben irgendwie Inventur gemacht. Da hatte ich ein bisschen Angst, weil die Flaschen gezählt haben.
Ach, da bin ich ja gerade richtig gekommen.
Tödlich, aber jetzt ist hier total ruhig.
In meiner schrecklichen Unpünktlichkeit.
Ja, nee, alles
aber
ist gut.
Aber ich im Ernst, mit dem Fahrrad bin ich immer noch schneller, als wenn ich den Wagen genommen hätte oder ein Taxi. Als Radfahrer hat man dann zumindest eine ganze Spur für sich. Und ich fahre schnell.
Trotz unseres ordentlichen Corona-Abstands nehme ich eine umwerfend schöne Parfümwolke wahr. Auf ihrer Webseite steht auch, wie der Duft heißt. Ein sehr komplexer französischer Name, den ich nicht aussprechen kann.
Na gut, dann ich fange mal an. Hallo Salome, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Jens.
Wir wollen uns unterhalten über das 6. Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen.
Und das fand ich ganz interessant, als wir vorher mehr Kontakt waren, hast du gleich gesagt, oh, dazu kannst du viel sagen. Und das glaube ich dir natürlich sofort. Ich will aber erstmal so einen ganz kleinen historischen Exkurs machen. Also wir gehen mal in die Antike. Als damals gesagt wurde, du sollst nicht Ehe brechen, also als dieses Gebot aufgestellt wurde, da war das etwas anders gemeint. Wenn wir heute von Ehebruch reden, dann denken wir natürlich daran, dass jemand seine eigene Ehe bricht.
Ja, man redet ja auch schon von Untreue, wenn es noch nicht mal eine Ehe ist, sondern im Prinzip nur eine feste Beziehung oder auch eine serielle feste Beziehung.
Genau. Und damals war das aber so gemeint, dass ein Mann, vermutlich hat sich das vor allen Dingen an Männer gerichtet, eine andere Ehe bricht. Eigentlich muss man sagen,
nicht begehren deines nächsten Weib.
Ja, genau. Also es war auch eigentlich ein bisschen ungerecht, weil bei Frauen ist das natürlich so. Also Frauen, die die Ehe gebrochen haben, haben quasi immer die Ehe gebrochen. Aber bei Männern war das so gemeint, das war eigentlich nur strafbar, wenn sie eine andere Ehe gebrochen haben. Das heißt also mit Sklavinnen schlafen oder mit unverheirateten Frauen, das war nicht strafbar.
Das ist ja auch einfach, ganz einfach zu erklären, wenn man weiß, dass es ein Eigentumsdelikt war.
Genau.
Denn Ehefrauen, allgemein Frauen, waren Eigentum. Und zwar nicht von sich selbst. Entweder ein Eigentum des Paterfamilias, des Vaters oder männlichen Vormunds oder eben des Ehemannes. Die Ehe ist ein Eigentumsvertrag. Der Mann, der die Frau nicht ficken darf, führt sie zu dem Mann, der gar nicht ficken darf und der gibt sie dem, der sie in den nächsten Stunden höchstwahrscheinlich ficken wird. Und verzeihen Sie die Ausdrucksweise. Eine Frau, die nicht nur untreu ist, oder sondern generell, die sich aussucht, mit wem sie schläft, die sich nicht für Mr. Right irgendwie oder für ihren zukünftigen bereithält, bis hin zu diesen neuen irgendwie mit als Jungfrau in die Ehe Kult aus den evangelikalen Kreisen kommt. Eine Frau, die das tut, wird immer noch anders angesehen als Männer und sie wird umgangssprachlich als Hure bezeichnet. Die Liebe ist etwas, also warum gibt es so viele Liebeslieder und Liebesgeschichten, weil sie was Seltenes ist. Mhm. Und in der Romantik, auch das, möglicherweise auch was Gefährliches, was höchst Problematisches. Und in der Romantik kam eben die Idee auf, dass jeder Mensch nur dann vollständig ist, wenn er sich in Liebe vereinigt. Wie schwierig das und wie selten das ist, das erleben wir jeden Tag. Die Romantik hat diese Lücke gefüllt, indem man sagt, ewige Liebe und Treue aus Gefühlsgründen und nicht aus ökonomischen Gründen. Sie hat also das, was eigentlich dabei war, durch die Industrialisierung, in deren Phase ja die Romantik fällt, als Gegenbewegung, aufbrach, quasi wieder eingefangen. Sie hat also der Kirche, die eigentlich die Feindin der Liebe war, einen Dienst erwiesen. Mhm. Und das ist ein interessanter Turn, dass eigentlich die Familienverhältnisse, die davor eben durch Ökonomie und durch strenge Gesetze und auch durch Gehorsam aufrechterhalten wurden, auf einmal durch Freiwilligkeit, sogar in noch strengerer Weise. Also ich glaube,
das Interessante ist, dass das ja eigentlich eine Utopie war, die auch kaum umsetzbar war.
Nur, dass sie eben auch beidseitig jetzt erklärt wird. Also die Frauen erwarten von ihren, also können von ihren Männern aus denselben Gründen Treue verlangen wie Männer von ihren Frauen. Mhm. Und dass es früher eben darum ging, dass die Frau gar kein Recht hatte zu entscheiden, mit wem sie schläft oder mit wem sie verheiratet wird. Ich nehme an, es spielt für die meisten Paare noch nicht mal im Bewusstsein eine Rolle. Die wissen das wahrscheinlich auch nicht mehr.
Wie siehst du das dann? Sind heute Männer und Frauen gleichberechtigt in ihrem Anspruch auf Untreue? Oder werden die Geschlechter immer noch unterschiedlich bewertet, wenn sie nicht treu sind?
Das ist ja nur eine rhetorische Frage. Es ist ja ganz offensichtlich, dass das bei Frauen gesetzlich stärker sanktioniert wird immer noch. Auch wenn natürlich der Feminismus da viel dagegen arbeitet und das ist auch gerade bei jungen Menschen, glaube ich, heute Untreue innerhalb der Beziehung von beiden Seiten gleich sanktioniert wird. Aber wenn die Beziehung vorbei ist und außerhalb dieser Binnenebene der Beziehung, der Ruf einer Frau leidet darunter immer noch mehr als der Ruf eines Mannes, denke ich. Wie dem auch sei, egal wie man es bewertet, der Ehebruch und die Untreue ist eine Tatsache. Hm. Egal wie man sie bewertet, egal wer sie sanktioniert, sie findet statt und sie hat immer stattgefunden. Und das kann ich Ihnen garantieren. Und die Menschen, die diese Untreue begehen, die ich begegne, also die sie mit mir begehen oder mit meiner Hilfe oder unter Benutzung von meiner Person, die kommen aus allen möglichen sozialen Schichten. Und ihr Unterschied ist dann nur, ob sie dabei ein schlechtes Gewissen empfinden oder ein weniger schlechtes Gewissen empfinden. Oder ob sie sogar glauben, es sei irgendwie ihr Recht.
Ich vermute mal, also weil, sagen wir eigentlich jetzt du oder sie, also weil du hast mich jetzt immer gesiezt und...
ich dachte, im Podcast bin ich ein höflicher Mensch und wenn
wir
uns privat später kennenlernen...
Nein, wir hatten vorher gesagt, wir duzen uns und jetzt habe ich dich immer geduzt. Wollen wir uns einigen auf du?
Ein Arbeitsding?
Ja, ich muss mich da immer so konzentrieren. Ich bin so gewohnt, Menschen zu sitzen, die ich zum ersten Mal treffe.
Okay.
Aber ich sitze ja auch sogar meine Kunden. Bis ich dann mit ihnen im Bett liege, dann fühlt es sich komisch an.
Du siehst deine Kunden?
Am Anfang oft, ja. Das ist, einige finden das auch sehr erotisch, wenn ich das dann auch weitermache.
Aha.
Und ich jedenfalls auch. Irgendwann hat das dann Spielcharakter. Es gibt irgendwann so einen Punkt zwischen zwei Menschen, wo das auf einmal sich nicht mehr natürlich anfühlt.
Was ich dich da gleich mal fragen wollte, weißt du eigentlich immer, ob deine Kunden verheiratet sind oder nicht? Also mal abgesehen davon, dass man vielleicht einen Ring trägt.
Ja, sie haben meinen Blick gerade gesehen. Du hast meinen Blick gerade gesehen.
Ja, genau.
Also die meisten erzählen das dann tatsächlich. Klar, der Ehering ist natürlich etwas so, weil es gibt ja auch Männer, die den dann abziehen.
Dann sieht man den Abdruck.
Was so wirklich lächerlich ist, denn ich meine, für mich müssen sie es ja nicht verstecken. Es ist ja schließlich, es geht mich ja letztendlich nichts an. Ich meine, sie bezahlen mich für eine Dienstleistung und es ist ja nicht meine Verantwortung. Es kann ja auch sein, also nur weil jemand einen Ring trägt, was heißt das? Vielleicht hat er sich mit seiner Frau auch auf sein Arrangement geeinigt. In einigen Fällen weiß es die Frau vielleicht auch und lässt es zu oder tut es ihrerseits. Oder vielleicht lässt er sich gerade scheiden oder sie.
Also es kann auch ganz simpel sein, dass jemand den Ring abmacht, weil er sich dann in dem Moment doch schämt und denkt, dass er das auch vor dir verbergen will oder so.
Eigentlich etwas, kommt ja irgendwie aus der Prometheus-Sage, das ist ja so das letzte Kettenglied irgendwie einer Kette.
Ach so, habe ich das noch nicht gesehen, interessant.
Eine freiwillige Bindung.
Eine freiwillige Kettung sozusagen.
Ja, und Freiheit als absoluter Wert ergibt hier auch gar keinen Sinn. Gerade in der Liebe ist Freiheit ja ein völliger Widerspruch. Man ist ja deswegen verliebt oder man liebt, weil man eben nicht frei ist innerlich. Und frei, man will auch gar nicht frei sein. Das wäre ja Leere. Und abgesehen davon habe ich auch nie wirklich das Gefühl gehabt, dass ich für eine Ehe eine ernsthafte Gefahr sein kann. Eine Ehe, die nicht von innen heraus bereits geschwächt oder obsolet geworden ist, die ist doch nicht, Entschuldigung, durch einen Verkehr mit einer Prostituierten oder durch einen One-Night-Stand zu erschüttern. Also wer das glaubt, den würde ich mich gerne mal länger unterhalten darüber, weil es, ich meine, wenn das so einfach wäre. Also entweder glaubt man an die romantische Liebe und an die Überwindung aller Hindernisse oder man glaubt auch an die reglementierende und disziplinierende Wirkung der Gesellschaft oder man lässt es gleich. Also viele Männer sagen ja auch, dass sie es lieber mit Geld klären, weil sie eben ausschließen wollen, dass daraus etwas Tieferes, eine Beziehung und eine Bindung entsteht. Es ist eine faire Möglichkeit, keiner anderen Frau Hoffnungen zu machen und das irgendwie abzutrennen und eben sich Diskretion zu kaufen.
Und ist das dann nicht untreu?
Das ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Also es kommt natürlich darauf an, dazu gehören ja zwei. Wer sagt, dass es untreu ist? Ich meine, es gibt hier auch Paare, die sagen, was kommt auf Loyalität an. Also ich würde es zum Beispiel als einen Loyalitätsbruch für mich empfinden und ich empfinde es auch bei Dritten so, wenn jemand über seine Partnerin schlecht spricht, egal ob er jetzt mit mir schläft oder nur mit mir essen geht oder ob ich ihm privat begegne, wenn jemand über seinen Partner in dessen Ab- oder sogar in dessen Anwesenheit schlecht spricht, das empfinde ich als Verrat. Also ich bin da auch auf Seite der Frauen. Ich hatte auch durchaus schon Dates mit Frauen von Männern, die bei mir waren.
Dates mit Frauen von Männern, die...
Ja, also in einem Fall ist das auch eine Sache, wo es ein sehr interessantes, ganz tolles Pärchen ist, wo der Mann das auch nur machte, weil er davor sich mit seiner Frau darüber unterhalten hat, dass er das gern tun würde. Ich wusste nicht so genau am Anfang, ist das jetzt ihre Angst, ihn zu verlieren oder will sie ihm was beweisen oder ist sie wirklich so großzügig? Und dann lernte ich sie zusammen kennen, dann lernte ich sie allein kennen und ich merkte, nee, die sind wirklich da sehr entspannt. Und in letzter Zeit habe ich öfter nur sie allein getroffen.
Oh ja.
Und ja, es ist schön auch einfach zu merken, dass man beiden Geschlechtern sexuelle Befriedigung geben kann und eine angenehme Unterhaltung sein kann. Und es ist mir natürlich deutlich angenehmer, nicht das Gefühl zu haben, dass da jemand sich gerade irgendwas schönredet. Also ich denke mir dann manchmal auch meinen Teil bei den Männern. Und also wenn jemand, ich sag mal, sehr negativ über seine Frau oder sein Leben mit seiner Frau seine Probleme spricht, denke ich immer, das ist ja nur die eine Seite. Und ich habe keine Möglichkeit, die andere zu kennen. Ich bewerte das dann nicht. Aber ich versuche natürlich irgendwie rauszufinden, einige Frauen können vielleicht nicht gehen und müssen das alles erdulden. Und andersrum kann es auch Männer geben, die keine innere Möglichkeit haben, aus welchen Zwängen oder emotionalen Zwängen auch immer, dass sie Beziehungen nicht beenden. Aber ich habe jedenfalls häufig mich gefragt, mein Gott, warum leben Menschen zusammen, die sich offensichtlich nicht mal leiden können?
Ja, das sind ja jetzt auch zwei völlig verschiedene Dinge. Du hast eben geschildert, ein Paar, das sehr offen ist mit seiner Sexualität und das
und ja,
auch
und
als Spiel nimmt, also
Paare
auch die Begegnung mit dir als Spiel
nimmt. Und
dann
kenne ich eben Paare, wo ich weiß, weil ich den männlichen Partner in dem Fall, wie es so geht, eben über Jahre inzwischen kenne und regelmäßig treffe, weiß ich, diese Ehe ist im Prinzip ein Eigentumsvertrag über die Wohnung und ein Erziehungsvertrag über die Kinder, aber man hat sich nichts zu sagen und sie funktioniert eigentlich nur, weil sich beide möglichst selten begegnen, bis dahin, dass sie getrennt Urlaub machen. Und wenn ich dann denke, da jeden Tag in ein Haus zu gehen, wo man irgendwie den anderen Partner dann endlich nicht treffen will und der lauert dann irgendwo wie eine Spinne, sie tun mir wirklich leid. Aber dann
aber
andererseits denke ich
krass,
auch, warum
dass Menschen
macht
sich
man
das antun. Genau, das frage ich mich
ja,
auch,
sie
weil
machen
eigentlich
wirklich,
hat man doch heute
es geht
die
um
Wahl
Geld
zu gehen.
Meistens.
Hat man doch.
Es
ja,
geht dann um Geld. Oder
ist
es geht,
das alles?
Ja, nein, ja. Nein, nicht nur. Es geht natürlich auch um das Wahrung eines gewissen Scheins. Es geht darum, dass die Scheidung, also auch gerade, ich glaube, für einige Frauen, vor allem aus Westdeutschland, immer noch mit einem Scheitern assoziiert ist. Hm. Und natürlich starke wirtschaftliche Nachteile bringt auch das wiederum. Dann geht es darum, dass die Paare irgendwie dem Irrtum erliegen, dass es ihren Kindern besser ginge, wenn sie sich nicht scheiden ließen.
Ja.
Dass es den Kindern besser ginge, in einer Atmosphäre zu leben, wo die Eltern sie einfach hassen. Hm. Als ob mich auch schon kleine Kinder Hass spüren würden.
Hm.
Also sogar sehr empfindlich darauf reagieren. Aber wie gesagt, ich treffe diese Menschen in kurzen Zeitspannen und es steht mir nicht zu, das zu bewerten. Ich stelle Fragen, ich bin da neugierig, ich versuche irgendwie was rauszufinden. Einfach für mich, ich bin ein furchtbar neugieriger Mensch. Und manchmal versuche ich dann, wenn ich so eine Hypothese habe, versuche ich jemanden durch gezieltes Fragen auf Gedanken zu bringen, die er vielleicht noch nicht hatte. Und sei das nur der Gedanke, dass es vielleicht helfen könnte, Sex zu bekommen, wenn er die Frau so verwöhnen würde wie mich bei dem Date. Wenn er sie so zum Essen einladen würde und sich so Mühe geben würde.
Hm.
Andererseits denke ich aber auch, dass die Erwartung von Partnern, dass der Sex so bleibt wie in den ersten Wochen, Monaten einer Beziehung, dass das auch nicht richtig zusammenpasst. Ich glaube, dass das leidenschaftliche Begehren einen gewissen Widerspruch darstellt zur Vertrautheit. Und zu dem, was eine Partnerschaft im idealen Fall ausmacht, Freundschaft, Vertrautheit, weil es irgendwann zu intim wird. Und ich glaube, um wilden, schmutzigen, tabulosen Sex zu haben, ist es leichter, wenn man halt nicht schon jedes Faser des anderen aus dem Alltag kennt. Es ist dann vielleicht eine, vielleicht hilft dann irgendeine Art von Performance, aber ich glaube, es hat dann auch viel Lächerliches. Und es hat sowas, es entsteht eine neue Art von Charme. Hm. Ja, also mir geht es zumindest so.
Ja, es entsteht, glaube ich, nur dann ein Problem, wenn die Partner unterschiedliche Wünsche haben. Also, dass zum Beispiel einer also immer noch sexuell sehr aktiv sein wird und der andere gar nicht. Wenn das bei beiden so ein bisschen einschläft und man sich aber in Liebe einig ist, ist es vielleicht gar kein Problem.
Das würde ich eigentlich auch nicht sagen. Also unterschiedliche Bedürfnisse tauchen in einer Beziehung ja zwangsläufig auf. Ich glaube, das Problem ist eher die Lüge.
Ah ja, kann man darüber reden,
dass man einem
über diese
Partner einen ganz wichtigen Teil von sich, vermutlich wichtigen, intimen Teil einfach vorenthält, wenn man irgendwie glaubt, man könne mit ihm nicht drüber reden. Und dann kommt eine andere Todsünde ins Spiel, die in unserem Kulturkreis eine Rolle spielt. Das ist dann eben wie nicht die Wollust, sondern es ist die Trägheit. Es ist die geistige, die seelische Trägheit, sich nicht die Mühe zu machen, dem anderen sich zu vermitteln. Ob das nun durch Reden ist oder durch irgendwas anderes, es muss ja nicht viele Worte gemacht werden. Mhm. Da was man sich einfach traut zu sagen, ich möchte das und ich, mir ist es aber wichtig, da wir alles teilen, dass du das von mir weißt. Also entweder muss man das dann durchziehen. Also das Schlimmste, was ein Partner machen kann, das habe ich auch oft erlebt, ist, eine Weile zu machen und sich daran zu freuen und dann irgendwann damit nicht zurechtzukommen, emotional so schwach, so Angst vor seiner eigenen Courage und Amoralität zu haben und dann das beichten zu wollen und sich nicht klarzumachen, warum er es beichten will. Er will es ja nicht beichten, weil es ihm wirklich leid tut. Es tut ihm ja nicht wirklich leid, er will es ja eigentlich weitermachen. Mhm. Er will es beichten, weil er Absolution möchte. Er möchte, er schiebt dem Partner die Verantwortung zu, ihm das sozusagen zu verzeihen. Mhm. Während er gleichzeitig zu wenig Empathie hat, sich hineinzuversetzen in die Partnerin oder auch in den Partner, der dann die Bilder plötzlich im Kopf hat, die natürlich nicht korrekt sind, weil man kann sich ja nicht so genau vorstellen, wie es dann wirklich war. Man fragt sich dann, hat er dieselben Worte benutzt? Hat er oder sie mich an denselben Stellen gestreichelt? Was, wie ist das angebahnt worden? Diese ganzen Dinge, die dann unweigerlich auftauchen, der ganze Kinofilm, der nicht aufhört, der dann in verschiedenen Varianten in quälerischer Dauerschleife läuft. Mhm. Und selbst wenn der Partner dann anfängt, Details zu erzählen, macht es das auch nicht besser, weil Es macht es nur schlimmer. Hm. Also entweder muss man von Anfang an den Partner einbeziehen oder man muss noch verdammt nochmal die Stärke haben, ihn damit zu verschonen und es wirklich gut zu verbergen und ihn einfach in Ruhe zu lassen. Das ist dann natürlich etwas, was sich viele Männer nicht ausmalen, was das bedeutet auf Dauer.
Wir leben heute in einer Zeit, wo wir sehr offen über sexuelle Praktiken reden. Das gilt natürlich nicht für jeden, ist mir klar. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute zu dir kommen, um vielleicht sexuell etwas auszuprobieren, weil sie sich nicht trauen, ihre Partnerin danach zu fragen.
Das ist klar. Ja, natürlich. Das spielt eine Rolle. Und das ist ja auch ein guter Grund. Es könnte ja auch sein, dass sie das nur einmalig machen. Einmal ist kein Mal, um rauszufinden, ob sie das wirklich brauchen und wollen und nicht, keine Ahnung haben, wie sie es rausfilzen sollen, weil sie es nicht mehr loslässt, weil sie irgendwie sie davon besetzt sind. Es gibt doch Partner, die machen es dann zusammen mit ihrer Partnerin. Es kann etwas sehr Erotisches sein, gerade für Männer, dieses Cuckold-Ding, dieses Hörner aufsetzen, dieses, dass man eine erotische Spannung empfindet, weil die Frau mit anderen Männern schläft, die eigene. Das ist wahrscheinlich eher so, wenn die Frau das tut, eben durch dieses uralte Machtverhältnis und auch finanzielle Machtverhältnis. Aber es kann auch wiederum andersrum sein. Es könnte mir vorstellen, dass es moderne Frauen gibt, die vielleicht jüngere, attraktive Männer haben, die dann ihre erotischen Abenteuer haben und man ist stolz, dass dann man diesen interessanten Typen hat und sich darüber austauscht. Es kommt eben darauf an, wie man damit umgeht, denn das kann auch ein süßer Schmerz sein. Also ich meine, die Eifersucht ist ja auch ein heißes Gefühl. Es kann ja auch sein, dass das Partner es dazu bringt, sich wieder zu begehren, wieder das zu vermissen, was sie da glaubten zu besitzen, was sie nie besessen hatten in Wirklichkeit. Und gibt ja die Erotik, als ich meinen Partner kennenlernte, war er noch verheiratet.
Als ich meine Frau kennenlernte, war ich auch noch verheiratet, jetzige Frau.
Es gibt ja, mein Partner hat mir damals gesagt, mein Freund, mein Bekannter, es gibt die Erotik in der Ehe und es gibt die Erotik der Ehe. Und die Erotik der Ehe ist der Ehebruch.
Die Erotik der Ehe ist der Ehebruch?
Ja, weil das Prinzip Ehe, dieses du darfst nicht, das ist ja eine Verführung. Der beste Schutz vor dem Ehebruch ist ja eigentlich nicht unbedingt, dass man besonders guten Sex mit dem Partner hat und ihn von vorn bis hinten bedient und befriedigt. Also ich glaube, das bewirkt eher, dass man dem anderen Partner Lust macht auf noch mehr Partner, auf noch mehr Sex, auf die ganze Tonleiter, auf die Möglichkeiten, die es noch gibt, weil das Leben dann erotisiert und erotisch aufgeladen ist. Also die stabilsten und treuesten Beziehungen sind die, wo eigentlich niemand Sex hat, wo beide sich gegenseitig fett füttern und träge sind und wo Sex eine fiktive Sache wird, die im Fernsehen stattfindet oder irgendwie früher mal, aber die dann einfach, wo man einfach beide Seiten auch einfach viel zu schwerfällig sind und sich selbst auch zu wenig attraktiv finden. Aber diese hocherotischen Beziehungen und attraktiver Partner, die schreien ja regelrecht danach, schaut uns an und die fangen ja auch zwangsläufigerweise, muss man fast sagen, an, dann eben Pärchentausch zu betreiben und auf Swingerpartys zu gehen. Entweder leben sie das dann offen. Es hat ja auch was ganz Exhibitionistisches. Man ist ja stolz auf sich.
Es gibt ja auch Männer, die sind notorische Fremdgänger. Also die können gar nicht treu sein. Was ist bei denen kaputt?
Also ich weiß gar nicht, was am Menschen ganz ist, um zu wissen, was bei jemandem kaputt ist. Und vielleicht ist das auch eher so eine Art Stilmittel. Also es gibt natürlich so pathologische Störungen wie Sexsucht. Und dann gibt es natürlich dieses Bedürfnis bei Männern oder Frauen, je nachdem auch nach Anerkennung und Aufmerksamkeit. Aber was nun der jeweilige Grund ist und ob das vielleicht einfach nur so, es kann ein Arschloch-Move sein, es kann etwas Pathologisches sein, es kann einfach sein, dass derjenige amoralisch ist und das gar nicht dessen bewusst ist, dass es jemanden verletzen könnte. In meinem Fall zum Beispiel ist das so. Also an sich ist der Sex mit einem anderen Menschen ja nichts, was einen anderen verletzt. Was verletzend wirkt, ist die Angst, deswegen zurückgewiesen zu werden. Oder nicht einbezogen zu werden, verraten zu werden, belogen zu werden. Also alles, was eigentlich nichts mit Sex zu tun hat, sondern mit Nähe.
Gibt es für dich sowas wie eine ideale Beziehung oder ein Beziehungsmodell, wo du denkst, das ist eigentlich das, was der romantischen Liebe am nächsten kommt, das ist eigentlich das, was vielleicht am haltbarsten oder am sinnvollsten ist, also wo Menschen miteinander wirklich am ehesten glücklich werden?
Ich habe so ein Modell im Kopf, aber es ist ehrlich gesagt kein romantisches. Es ist etwas, ich glaube, dass ich das mit meinem Freund Flori habe, bin auch sehr glücklich darüber. Es ist eher eine Art von Solidarität, die sich erweist in Umständen. Dass man immer sagt, egal was die Umstände sagen und was andere Menschen sagen oder was mir nützen könnte, diese Solidarität
dieses gemeinsam sich zusammenhalten und sich unterstützen ist immer an erster Stelle. Und dass man sich völlig aufeinander verlassen kann. Dass man zum Beispiel nicht ihn verraten würde oder dass er mich nicht verraten würde, indem er nur um irgendjemandem zu gefallen und auch wenn es der Karriere nützt. Also Ehepaare, die gegen äußere Umstände zusammenhalten. Im Prinzip dieselben Ansprüche, die man auch an einer Freundschaft haben kann. Nur, dass eben hier noch das Element der körperlichen Zärtlichkeit auch dazu kommt.
Das ist toll. Das klingt ein bisschen so, als ob du die ideale Beziehung hast.
Vielleicht. Also für mich ist es die ideale Beziehung. Ich hoffe, ich habe sie noch sehr lange. Er ist 32 Jahre älter als ich. Einer von uns beiden wird wohl zuerst sterben. Aber dann bin ich trotzdem froh, dass ich das erlebt habe.
Dankeschön.
Danke.
Ich gehe durch das abendliche Berlin und fühle mich richtig leicht. Trotzdem will ich noch mehr wissen, vor allem über die Eifersucht. Ich kenne dieses Gefühl, aber ich lebe jetzt in einer Beziehung, die eifersuchtsfrei ist, getragen von tiefem Vertrauen. Das hoffe ich zumindest. Darf das so bleiben oder ist das nur eine Phase? Alle psychologischen Fragen, die ich mir in diesem Podcast stelle, kläre ich mit einer Frau, die sich damit auskennt, mit der Psychologin Lydia Bennecke.
So, ich stehe jetzt hier im Foyer des WDR-Funkhauses in Köln und warte auf Lydia Bennecke, die Psychologin, und bin ein bisschen aufgeregt, weil ich immer das Gefühl habe, Psychologen durchschauen einen so. Und das widerstrebt mir, weil ich gerne die Kontrolle habe. Aber mal sehen, ich bin überzeugt, sie ist auch ganz nett. Das ist unsere erste Begegnung. Und sie wird uns dann über alle 10 Folgen begleiten und jedes Mal ein bisschen reflektieren über jedes einzelne Gebot.
Hallo,
Lydia, ich bin Jens. Grüß
Hallo.
Dich. Hi. Super, hast du es gleich gefunden?
Wunderbar, ich bin schon mal hier gewesen.
Ach
ist
so.
Aber schon wieder ein Stück her. Auf jeden Fall, ein paar Mal war ich schon da, deswegen kenne ich auch die schönen Paternoster.
Ja.
Hier.
Ich nehme jetzt trotzdem den anderen Weg, weil den bin ich schon einmal gegangen.
Ach, sehr gut.
Ich hatte so eine Beschreibung, die habe ich dir auch geschickt, die las sich wie so ein Escape Room-Spiel.
Ja, hast du das gesehen? Stimmt, habe ich gesehen.
Und wenn man den Weg jetzt geht, wirst du sehen, er ist ganz einfach. Und das fand ich so schräg. Ich habe noch nie so eine komplexe Beschreibung
wirklich?
Von einem einfachen Weg gesehen.
Ja.
Ja. So, das ist unser Studio. Wir können uns überlegen. Du hast einen Platz, ich habe einen Platz, wir haben Abstand.
Ja, perfekt. Ja, ich will
ne?
das Tischchen.
Hallo Lydia, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir reden heute über das 6. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Ehebrechen hat ja viel zu tun auch mit Eifersucht. Und mich würde mal interessieren, sind Männer und Frauen eigentlich unterschiedlich eifersüchtig? Kann man sowas sagen?
Ja, dazu gibt es einiges an Forschung. Das Ganze basiert einmal aus der evolutionspsychologischen Sicht auf der Überlegung, dass Menschen generell das Ziel verfolgen, ihre Gene in die nächste Generation zu bringen. Und dann muss man sich natürlich fragen, ob unterschiedliche Eifersuchtstypen für männliche und weibliche Personen relevant waren, um eben dieses Ziel, die eigenen Gene in die nächste Generation zu bringen, zu erreichen. Und es gibt jetzt in der heutigen Zeit Untersuchungen dazu, ob Männer und Frauen aufgrund unterschiedlicher Anlässe Eifersucht empfinden. Und dafür gibt es einige Belege. Männer empfinden häufiger Eifersucht bei sexuellen Szenarien, was dann eben aus der Evolutionssicht so interpretiert wird, dass es darum ging, dass die Frau möglichst wenig Sex mit anderen Männern hat, damit die eigenen Gene halt dann auch fortgepflanzt werden. Frauen werden häufiger eifersüchtig bezogen auf emotionale Szenarien, wo es also darum geht, dass sich jetzt der Partner in eine andere Frau beispielsweise verliebt und ihr Zuwendung schenkt. Und die evolutionäre Erklärung für dieses Phänomen ist, dass Frauen natürlich nicht das Problem hatten, nicht zu wissen, ob das Kind, das sie gebären, ihr eigenes ist. Das war klar, dass es ihr eigenes ist, aber sie mussten ja dafür sorgen, dass das Kind überlebt und dafür war es wichtig, eine männliche Person zu finden, die das Kind mitversorgt. Und deswegen war es wichtig, diese männliche Person emotional an sich zu binden, damit die männliche Person auch die Ressourcen zur Verfügung stellt, damit dieses Kind dann auch ins Erwachsenenalter kommt, um sich fortzupflanzen. Und das ist im Prinzip die Erklärung, die man heranzieht, um diese Eifersuchtsunterschiede, die man immer wieder in verschiedenen Untersuchungen feststellen konnte, zu erklären. Andererseits gibt es aber in der modernen Zeit ja immer mehr Überlegungen, dass es auch alternative Modelle auch in unserer Gesellschaft geben kann. Also das Thema der Polyamorie, also Menschen, die mehrere Menschen lieben und es ganz offen leben, sich also gerade nicht hintergehen und anlügen, sondern ganz transparent mit anderen zusammen daran arbeiten, auch mit der aufkommenden Eifersucht konstruktiv umzugehen und offen und ehrlich Liebesbeziehungen, die halt parallel laufen, zu gestalten. Das ist ja ein sehr fortschrittliches Konzept und ich finde das interessant, weil auch die Menschen, die das leben, sagen in aller Regel, dass es nicht so ist, als würden sie Eifersucht als Emotion nicht kennen, aber sie reflektieren diese Emotion und sie kommunizieren sehr viel miteinander und sagen, man muss ja nicht nach dieser Emotion unreflektiert handeln, sondern man kann ja auch schauen, selber anders damit umzugehen und mit allen so weit im Austausch zu sein, dass es trotzdem eigentlich eine gute Lebensform ist. Ich muss sagen, ich bewundere alle Menschen, die das hinkriegen und es gibt Menschen, die das hinkriegen. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass wir als Menschen zwar Mechanismen haben, die möglicherweise dann auch weit, weit zurückreichen in unsere Entwicklungsgeschichte, aber wir sind nicht ihnen unreflektiert ausgeliefert. Wir können also unsere Reflexionsfähigkeit nutzen, um sogar zu entscheiden, anders mit diesen Mechanismen umzugehen. Also ich glaube, dass das eine gute Idee ist, denn viele Menschen, die Polyamorie leben, sagen wiederum, wenn sie mit anderen argumentieren, die sagen, nein, das wäre nichts für mich, ich bin streng monogam, dann sagen die, okay, und wie viele Liebespartnerschaften hattest du jetzt bisher? Die meisten Menschen werden mehr als eine benennen in der heutigen Zeit. Und dann sagen oftmals diejenigen, die Polyamorie leben, ja, das heißt, du bist seriell monogam. Und ja, ein schönes Beispiel, einfach mal zu reflektieren. Und ich glaube auch nicht, dass das für jeden was ist, aber es zeigt, dass wir Menschen halt doch auch mit Bildung und mit gesellschaftlicher Veränderung neue Lebensoptionen auch in der Gestaltung unserer Liebespartnerschaften finden, die wir früher vielleicht so nicht hatten.
Vielleicht spielt ja auch eine Rolle, dass diese Erbrechtsfragen heute klärbar sind wissenschaftlich. Man kann ja heute nachweisen, wer der Vater ist und wer nicht der Vater ist. Ja. Und vielleicht öffnet das genau die Tür auch zu einem neuen Familienverständnis oder Rollenverständnis, wie man miteinander umgehen kann.
Das wäre wirklich sehr schön. Leider ist es so, dass die Evolution immer sehr lange braucht, um neue Entwicklungen nachzujustieren. Das heißt, es wird sehr viele Generationen dauern, bis sich das gegebenenfalls irgendwann wirklich niederschlägt, auch in unserem automatisierten Empfinden, aber trotzdem ist es ja schon mal schön zu sehen, dass wir bereits jetzt gesellschaftlich da spannende neue Konzepte haben, die es halt früher nicht gab.
Lydia, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gern.
Nach dieser Folge weiß ich den Wert meiner Beziehung noch mehr zu schätzen. Und mir ist wieder mal klar geworden, dass die Liebe nur bleibt, wenn man sie zusammen mit der Partnerin oder dem Partner jeden einzelnen Tag lebt und sich das auch bewusst macht. Mein Name ist Jens Becker, ich bin der Autor dieses Podcasts. Die Regie hat Wolfgang Sesko, für den Sound ist Kai Poppe vom Tonstudio FX1 zuständig und redaktionell begleitet haben die Folge Lina Kokali und Tobias Nagorny. Bleibt unserem Podcast treu, abonniert uns und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns ein weiteres der 10 Gebote vornehmen.
Du sollst nicht. Du sollst nicht. Wie die 10 Gebote unser Leben bestimmen. Ein Bremen 2 Podcast. Alle Folgen in der ARD Audiothek.